ARD Sounds.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zum amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran und gegen die Terrormiliz Hisbollah im Libanon. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Freitag, der 12. Juni, und wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Und nicht nach Kiew oder Moskau, Teheran, Tel Aviv oder Washington geht unser Blick zunächst. Astrid, wir beginnen mal in Berlin, wo die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, kurz ILA, auf dem weitläufigen Messegelände direkt neben dem Flughafen BER in Berlin-Schönefeld in diesen Tagen eine gewaltige Bühne bietet. Eine Bühne auch für die Bundeswehr, für Rüstungskonzerne aus aller Welt. Noch bis zum Sonntag erlebt Deutschland eine Art Speed-Dating der boomenden Waffenbranche. Hier werden Auftragsbücher gefüllt, Allianzen geschmiedet und Deals eingefädelt. Kriege haben Konjunktur. Doch auf dieser Leistungsschau wird auch offensichtlich, was nicht rund läuft in der Welt der Waffen. Die krachende Bruchlandung des deutsch-französischen Kampfjet-Projekts FCAS etwa, das trotz intensiver Wiederbelebungsversuche durch den französischen Präsidenten Macron und den Bundeskanzler ein Ende mit Schrecken erfuhr, wie Friedrich Merz auf der ILA erzählte.
Über Monate haben wir zusammen mehrere Anläufe unternommen, um die beteiligten Unternehmen zu einer Einigung zu bewegen. Und nach einem Mediationsverfahren, das wir angestrengt haben und das durchgeführt worden ist, haben Präsident Macron und ich uns schließlich geeinigt. Wir sind zu der geteilten Einschätzung gelangt, dass die Unternehmen beim Bau eines gemeinsamen Kampfflugzeuges nicht zueinander finden. Diese Realität erkennen wir an.
Ob und wie sich Teile der deutsch-französischen Kooperation retten lassen, ob eine Allianz deutscher Rüstungskonzerne einspringen kann bei der Entwicklung eines Nachfolgemodells für den Eurofighter und ob die Bundeswehr im Drohnenzeitalter überhaupt noch einen klassischen Kampfjet braucht, all das besprechen wir im Schwerpunkt dieser Folge mit dem Sicherheits- und Rüstungsexperten Christian Mölling, der die Fachmesse in Berlin natürlich auch verfolgt, Astrid.
Zu den begehrtesten Gesprächspartnern auf der ILA gehörten zahlreiche US-Generäle und die nicht minder selbstbewusst auftretenden Manager der großen amerikanischen Rüstungskonzerne. Und einer von ihnen überbrachte Nachrichten, die den europäischen NATO-Verbündeten und vor allem der Ukraine gar nicht gefallen dürften, Stefan.
Ja, die Rede ist von Brian Dunn bei Lockheed Martin, unter anderem zuständig für das Raketenbusiness. Er hat der Financial Times erzählt, dass seine Firma trotz Produktionssteigerungen die fristgerechte Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen nicht garantieren könne. Das sind die Systeme, die Wladimir Selenskyj angesichts zunehmender russischer Angriffe mit ballistischen Raketen so dringend braucht. Aber auch der Krieg im Nahen Osten hat die Nachfrage nach den PAC-3-Interzeptoren regelrecht explodieren lassen. Und Lockheed Martin wolle die jährliche Produktion deshalb von rund 650 auf 2000 Stück steigern, sagte Brian Dunn, der den Kollegen der Financial Times dann sein großes Aber in die Blöcke diktierte.
Wir haben keine Kontrolle darüber, wohin diese Raketen dann geliefert werden. Wir können niemandem sagen, an welcher Stelle er auf seiner Rangliste der Besteller steht.
Ja, im Klartext, Astrid, heißt das, das Pentagon entscheidet, wer wann die schützenden Patriot-Raketen bekommt. Und nach allem, was wir vom selbsternannten Kriegsminister Pete Hegseth hören, will die US-Armee nun vorrangig ihre eigenen Bestände auffüllen, eventuell auch die Alliierten in der Golfregion bedienen. Das bringt uns direkt zur Lage, Astrid, die du erneut mit einem Blick in den Nahen Osten beginnst. US-Präsident Trump spricht mal wieder von einer Einigung mit dem Iran, die wollen wir beleuchten, aber zunächst einmal die Entwicklungen der vergangenen Tage zusammenfassen.
Ja, denn wir haben in dieser Woche einmal mehr diesen bekannten Trumpschen Zickzackkurs vorgeführt bekommen. Also diese Mischung aus erratischem Verhalten, Provokationen und Drohungen und mit schweren Angriffen auf den Iran womit Trump versucht, ihn unter Druck zu setzen. Und auf der anderen Seite dann die Behauptung von Trump, nun sei der Krieg aber bald wirklich vorbei. Diese Woche begann damit, dass die USA Teheran für den Abschuss eines Hubschraubers vom Typ Apache verantwortlich gemacht und daraufhin Ziele im Iran attackiert haben. Dann folgte eine Spirale, in der eine jeweils auf Angriffe des anderen reagiert und geantwortet hat. Die USA nahmen also Ziele im Iran ins Visier, das Regime in Teheran wiederum US-Stützpunkte in den Golfstaaten und in Jordanien. Und Donald Trump war wieder einmal frustriert, hat dem Iran vorgeworfen, Washington hinzuhalten. Das Regime, so Trump, habe zu lange gebraucht, um ein Abkommen auszuhandeln und müsse nun den Preis dafür zahlen. Man werde den Iran angreifen, und zwar hart.
We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
Ja, und dann kam mal wieder die Kehrtwende. Trump hat die für die Nacht von Donnerstag auf Freitag angekündigten sehr harten Angriffe einfach abgeblasen.
Mit der Begründung, es zeichne sich eine Verhandlungslösung ab. Das hat er zuerst gesagt. Und dann hat er im Weißen Haus behauptet, man habe mit dem Iran eine großartige Vereinbarung für ein Ende des Krieges erzielt, die in den nächsten Tagen unterschrieben werden könnte.
We just made a great settlement of the war with Iran. And we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days.
Als Ort der Unterzeichnung kommt für Trump wahrscheinlich Europa in Frage. Und auch einen Zeitpunkt kann er sich vorstellen, dieses Wochenende nämlich bereits, also rund um seinen 80. Geburtstag, den er am Sonntag feiert. Und weil er da in Washington ist, könnte sein Vizepräsident Vance ihn bei dieser Unterzeichnung vertreten. Das Ganze, so Trump, sei ein starkes Memorandum of Understanding, also eine Absichtserklärung. Und die iranische Seite sprach am Freitagmittag von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Ein entsprechender Text sei überwiegend finalisiert. Es soll sich zunächst um ein Rahmenabkommen handeln, mit dem die Grundlage für weitere Gespräche zwischen den USA und Iran gelegt werden solle. Es ist im Moment aber noch nicht klar, was genau in diesem Abkommen steht. Deshalb müssen wir auch abwarten, ob am Ende tatsächlich eine Einigung zustande kommt. Denn es sind viele Fragen zu klären. Was wird aus dem iranischen Atomprogramm? Was passiert mit der Straße von Hormus? Was mit den eingefrorenen iranischen Geldern? Wie geht es mit dem Konflikt auch weiter zwischen Israel und der pro-iranischen Terrormiliz Hisbollah? Es hängt ja alles miteinander zusammen und am Freitagmorgen wurden erneut Luftangriffe des israelischen Militärs auf den Süden Libanons gemeldet. Also, Stefan, zusammengefasst, es gibt noch viele Fragezeichen. Und das Problem ist einfach auch, dass man vorsichtig ist, wenn Donald Trump irgendwas verkündet. Denn dafür hat er einfach schon zu häufig eine Einigung in Aussicht gestellt, die am Ende dann doch nicht kam.
Ja, so viel der Blick auf den einen Krieg. Wir haben bei Streitkräfte und Strategien aber derzeit immer mindestens zwei Kriege und Konflikte im Blick. Einmal den im Nahen Osten und dann natürlich den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie sieht es dort aus?
Die Ukraine und Russland haben sich in der Nacht zum Freitag erneut gegenseitig mit Drohnenangriffen überzogen, wobei auch Zivilisten getötet und verletzt worden sind. Und die Ukraine fokussiert sich vor allem auf die russischen Öl- und Industrieanlagen. Außerdem sollen ukrainische Truppen zuletzt wichtige Brücken zur von Russland annektierten Halbinsel Krim getroffen haben. Bei einem Angriff auf die Amjansk-Brücke sollen 50 russische Militärfahrzeuge getroffen worden sein. Laut der Zeitung Kiew Independent wurden mehrere Explosionen auf der Halbinsel gemeldet. Dahinter steckt die Taktik der ukrainischen Armee, die Krim zu isolieren und russischen Nachschub zu stören. Alle drei Straßenverbindungen von der Südukraine auf die Krim seien in dieser Woche gestört worden, was zu Problemen führt, wie zum Beispiel Benzinmangel, was das Militär, aber auch die Zivilbevölkerung zu spüren bekommt. Und der ukrainische Militärexperte Andrei Kramvarov erklärt in einem Radiosender,
die Krim befindet sich in der völligen logistischen Isolation. Und damit befindet sich eine große Menge an Militärgerät und Munition in der Isolation. Die Russen können das im Krieg jetzt nicht einsetzen. Für das russische Militär ist das eine gefährliche Situation.
Und dann schauen wir noch auf russische Angriffe, denn das russische Militär soll in der Nacht zu Freitag unter anderem Eisenbahnanlagen im Gebiet Sumy und auch an anderen Stellen Infrastruktur angegriffen haben.
Und wie ist die Lage an der Front?
Es war ja zuletzt die Rede davon, dass die Ukraine den russischen Vormarsch stoppen und Gebiete zurückerobern konnte. Allerdings zeigt sich rund um die Stadt Kostjantinivka ein anderes Bild. Das ist eine Stadt in der Region Donetsk, um die seit August 2025 gekämpft wird. Russland wollte sie eigentlich bis Mai vollständig unter Kontrolle bringen. Das ist zwar nicht gelungen, aber russische Truppen haben laut dem Institute for the Study of War, kurz ISW, die Angriffe in den vergangenen Monaten verstärkt, womit sich die Lage für die Menschen in der Stadt immer weiter verschlechtert habe. Es sei schwerer geworden, sie zu versorgen, zu evakuieren und auch die Stadt militärisch zu verstärken. Es heißt, dass sich die russischen Truppen dem Zentrum aus drei Richtungen nähern und Beobachter gehen davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Stadt fällt. Eventuell könnte das noch in den Sommermonaten passieren, was natürlich ein weiterer Schlag für die Ukraine wäre. Laut dem ISW ist es aber unwahrscheinlich, dass russische Truppen gegen den Festungsgürtel insgesamt große operative Fortschritte erzielen werden. Das ist diese strategisch wichtige Verteidigungslinie der Ukraine im Donbass, die von Kostjantinivka bis nach Sloviansk reicht.
Und um die Ukraine soll es auch beim G7-Gipfel gehen, im französischen Evian. Und der ukrainische Präsident Zelensky ist dort eingeladen, Astrid.
Ganz genau, und er trifft dort wieder auf den französischen Präsidenten Macron, der ist Gastgeber in Evian, auf den britischen Premier Starmer und auf Bundeskanzler Merz. Die vier hatten sich bereits am vergangenen Sonntag in London getroffen, haben dabei Russland zu einem Waffenstillstand und zu Verhandlungen aufgerufen. Und dass Deutschland die Ukraine weiter unterstützt, hat Bundeskanzler Merz in seiner Regierungserklärung am Donnerstag betont.
Gegen Russlands offenkundige Bereitschaft zur Eskalation stärken wir die Ostflanke der NATO und wir unterstützen zugleich die Bemühungen um eine Verhandlungslösung zur Beendigung des russischen Angriffskrieges. Ein tragfähiger Frieden wird nur in Verhandlungen mit Beteiligung der Ukraine, mit Russland, der USA und Europa erreicht werden können. Anders wird es nicht möglich sein.
Bekanntermaßen bemüht sich Europa schon lange, bei den Verhandlungen mit am Tisch zu sitzen. Die Frage ist allerdings, Stefan, in welcher Konstellation?
Und das ist eine durchaus delikate Frage, denn der polnische Ministerpräsident Donald Tusk, der hat gefordert, auch Polen müsse bei allen Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges dabei sein. Vereinbarungen, an denen Polen nicht beteiligt sei, würden nicht respektiert werden. Hat Tusk da einen Punkt?
Ich kann die Kritik an diesem sogenannten E3-Format aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien ein Stück weit nachvollziehen und verstehen. Polen ist Nachbar der Ukraine, Unterstützer, auch wenn es im Verhältnis nicht immer ganz rund läuft. Aber Polen hat auch eine wichtige geografische Schlüsselposition in der NATO, in der EU. Auf der anderen Seite sind auch andere Länder, die Ukraine unterstützen, zum Beispiel die Skandinavier oder die Balten, nicht bei diesem Treffen dabei. Und zur Wahrheit gehört auch, dass es vergangene Woche ein E5-Treffen geben sollte, also ein Treffen von Deutschland, Frankreich, Großbritannien plus Polen und plus auch Italien. Dieses Treffen ist aber verschoben worden aufgrund von Terminkonflikten, so die offizielle Begründung.
Was ich noch interessant finde, ist eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und dem Stockholm Institute of Transition Economics. Demnach verdichten sich die Hinweise darauf, dass sich die russische Wirtschaft in einer Art Endstadium befinde. Was bedeutet das?
Laut den Experten hat sich die russische Wirtschaft in den ersten Jahren des Krieges gegen die Ukraine als widerstandsfähiger erwiesen, als viele erwartet hatten. Und nun zeigt sich aber offenbar, Was anderes, nämlich dass die Wirtschaft mehr als 4 Jahre nach Beginn des Krieges nun stark geschwächt ist, die russischen Reserven aufgebraucht sind, das Wachstum zum Stillstand gekommen ist. Russland, so heißt es, kämpfe unter anderem mit dem Mangel an Arbeitskräften, sei immer abhängiger von China. Und die höheren Ölpreise infolge des Krieges am Golf, über die wir ja auch schon häufiger berichtet haben, die dürften vermutlich nur vorübergehende fiskalische Effekte haben. Die Experten sehen daher auch eine neue Möglichkeit für den Westen, Moskau durch weiteren Sanktionsdruck an den Verhandlungstisch zu bringen. Und der Westen sollte sich weiter bemühen, zum Beispiel auch Russlands Schattenflotte einzuschränken.
Russland wirkt demnach also geschwächt und gleichzeitig gibt es Meldungen, wonach Moskau die Militärpräsenz, die russische Militärpräsenz entlang der Grenzen zum NATO-Gebiet ausbaut.
Was gerade vor allem die skandinavischen und baltischen Länder beschäftigt, Medien dort berichten mit Verweis auf Satellitenbilder, unter anderem, dass Russland nahe der Grenzen zu Finnland, Norwegen und Estland neue Militärbasen errichtet bzw. bestehende erweitert. Konkret heißt das, dass dort künftig mehr Soldaten untergebracht werden könnten. Ein ehemaliger finnischer Geheimdienstoffizier hat erklärt, dass das russische Kommando etwa 115.000 Soldaten an der Nordgrenze zur NATO stationieren zu lassen. Allerdings nach dem Ende des Krieges in der Ukraine. Und Russland sei darüber hinaus in der Lage, hunderttausende kampferprobte Truppen an die Grenze zu verlegen. Und deshalb warnen Militärs vor einer Bedrohung, die man ernst nehmen sollte, vor allem, wenn der Krieg gegen die Ukraine vorbei ist. Aber auch schon jetzt bereitet eben das russische Vorgehen Sorge. Die NATO selbst verstärkt ja ihre Präsenz an der Ostflanke schon seit längerem, auch aus Schutz vor möglichen Angriffen, was Russland allerdings anders sehen dürfte.
Wir werden das weiter beobachten. Danke für diese wie immer ausgeruhte und detaillierte Lage, liebe Astrid.
Sehr gerne.
Wir kommen zum Schwerpunkt dieser Folge. Das krachende Aus für das milliardenschwere deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS, das kam für uns nicht aus heiterem Himmel. Das Ende hatte sich seit geraumer Zeit angedeutet. Wir haben den zerknirschten Bundeskanzler ja anfangs gehört. Aber Friedrich Merz fügte am Rand der Luft- und Raumfahrtausstellung ILA noch an, nun biete sich die Chance für eine neue europäische Lösung. Fast trotzig wirkte vor diesem Hintergrund die am selben Tag beschlossene Luftfahrtstrategie der Bundesregierung. Der zufolge soll Deutschland ausdrücklich gemeinsam mit europäischen Partnerländern eine führende Luftfahrtnation bleiben und dauerhaft erfolgreich werden. Zur Landesverteidigung heißt es, die hiesige Industrie leiste einen bedeutenden und unverzichtbaren Beitrag zur Aufgabenerfüllung und Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Nach dem Aus des deutsch-französischen Kampfjet-Projekts signalisiert eine Allianz deutscher Rüstungsunternehmen, einsteigen zu können beim Bau eines neuen Eurofighters. Das sagte der CEO von Airbus Defence, Michael Schöllhorn, gleichzeitig Präsident des Bundesverbandes der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie.
Wir brauchen eine Entscheidung für das weitere Vorgehen bei FCAS. Als Gesamtsystem und ein Kampfjet der 6. Generation, weil er essentiell ist für die Luftüberlegenheit und souveräne Verteidigung Deutschlands und Europas. Wir stehen bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir verfügen über die Kompetenz, die Technologien, die Kapazität und den klaren Willen, ein FCAS und den Kampfjet der 6. Generation zu entwickeln und zu bauen. Und zwar für und mit Europa.
Das klingt gut. Aber wie steht es um europäische Rüstungsprojekte? Warum ist die Partnersuche dabei so schwierig? Und braucht die Bundeswehr angesichts der sich rasant weiterentwickelnden Drohnentechnologie überhaupt noch klassische Kampfjets? Darüber spreche ich jetzt mit Christian Mölling, Direktor des Thinktanks European Defence in the New Age, kurz EDINA. Willkommen mal wieder bei Streitkräfte und Strategien.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Niemann. Ich freue mich.
Das nach gut 9 Jahren geplatzte FCAS-Projekt, woran ist es eigentlich am Ende gescheitert? An nationaler Großspurigkeit oder Kleingeistigkeit?
Das ist schon ein besonderer Fall, weil es hier dieses Mal nicht so ist, dass die Interessen der Staaten auseinandergehen, sondern wenn Sie so wollen. Wir haben auf der französischen Seite die Besonderheit, dass ein französisches Unternehmen in der Lage ist, den französischen Staat als Geisel zu nehmen. Warum ist das so? Also die Firma Dassault produziert eigentlich für Frankreich ein Kampfflugzeug, das unerlässlich ist aus der französischen Perspektive, weil es unter anderem auch Nuklearwaffen tragen kann. Und in der französischen Denke, so will ich es mal sagen, ist es so, dass diese Fähigkeiten, die sozusagen die Rüstungsgüter, die die nukleare Abschreckung sicherstellen, dass die im Rahmen der nationalen strategischen Autonomie sichergestellt werden sollen. Und das heißt, der französische Staat muss auf Gedeih und Verderb bei diesem Unternehmen kaufen. Es gibt keine Alternative. Deswegen, glaube ich, ist man bei Dassault sowohl in der Familie als auch bei dem Geschäftsführer zu dem Schluss gekommen, warum soll man sich in so ein schwieriges Unterfangen eines Kooperationsprojektes begeben, in Klammern, es gibt sowieso keine Erfahrung mit Kooperationsprojekten im militärischen Bereich in großartiger Art und Weise, wenn man es doch viel einfacher und sozusagen kostenneutral haben kann, dass der französische Staat und der französische Steuerzahler dafür zahlen.
Jetzt bin ich alt genug, um mich noch an den Alpha Jet zu erinnern, den leichten Jagdbomber, den Deutschland und Frankreich Anfang der 70er entwickelt hatten. Dornier und damals auch schon Dassault. Da hat das auch mal gehakt, aber am Ende ist der Alpha Jet geflogen. Haben wir das verlernt, solche Projekte?
Nee, ich glaube nicht, dass wir das verlernt haben. Wir haben ja schon auch Beispiele für intergouvernementale, multinationale Projekte, die funktioniert haben, wo auch die Franzosen mit dabei gewesen sind, aber nie eine rein bilaterale Kooperation gewesen sind. Also die A400M, das Militärflugzeug, das fliegt ja heute und ist mittlerweile auch ein Erfolg. Das haben viele am Anfang an tot gesagt. Es hat auch viele Probleme gegeben, aber das fliegt. Es gibt den NH90, der fliegt ja auch so einigermaßen gut. Also es gibt schon Erfolge. Aber bilaterale Kooperation Deutschland-Frankreich, da müssen Sie sehr weit zurückgehen. Da gibt es noch die Transall und dann wird es halt schon langsam dünner. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass sich die Anforderungen verändert haben, auch auf deutscher Seite. Es gab lange Zeit lang keinen Grund mehr, großartig in Rüstung zu investieren. Und jetzt mit 2022 Sondervermögen und aber auch der intellektuellen Neuaufstellung in Deutschland haben wir eine viel klarere Bestimmung dessen, was wir erreichen wollen. Das heißt nicht, dass wir das alles national machen. Das ist ja letztendlich auch jetzt kein Herauskatapultieren Frankreichs, sondern wir haben hier das Ende eines Weges, den man mit der Firma Dassault beschreiten wollte. Und was jetzt danach kommt und welche Rolle französische Unternehmen darin spielen, das würde ich erstmal noch total offen lassen. Ich würde da nicht jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten.
Bleiben wir noch mal kurz bei den unterschiedlichen Anforderungen. Es war ja vorher schon klar, dass Frankreich eine Atommacht ist und ein Charles de Gaulle Flugzeugträger hat, also andere Anforderungen an so einen Kampfjet haben würde als Deutschland. Und unsere Hörer fragen ganz konkret, was ist eigentlich bei Flugzeugen mit Atomwaffen so anders als bei konventionellen Bomben? Und brauchen wir das wegen der nuklearen Teilhabe nicht auch?
Also im Prinzip brauchen wir das auch. Wir haben dann bloß eben kein französisches System, sondern zurzeit ein amerikanisches System. Also sie müssen sozusagen die Freigabe von Nuklearwaffen und wie die sozusagen auch im Flugzeug verankert werden, nicht nur rein hardwaremäßig, sondern auch elektronisch auf der Softwareseite. Das ist nochmal eine besondere Spezifikation. Aber viel wichtiger ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Flugzeug, das auf einem Flugzeugträger landen kann und nicht nur da landen und starten kann, sondern auch da untergebracht wird. Flugzeugträger haben eine vordefinierte Hallengröße, die können sie nicht einfach so erhöhen. Wenn sie das machen, dann kippt ihnen quasi der Flugzeugträger um. Also wenn sie einfach mal die Halle erhöhen. Das ist sozusagen eine vorgegebene Sache. Deswegen sind solche Flugzeuge oft eher ein bisschen gedrungener. Und dazu kommt, dass auf der deutschen Seite die Anforderung ist, dass man relativ schnell fliegen möchte mit dem Flugzeug und ein paar andere Anforderungen auch noch mit dazugekommen sind, sodass eigentlich relativ schnell klar war, wir brauchen eigentlich beim Flugzeug selber zwei unterschiedliche Systeme. Nun besteht das FCAS aber eben nicht nur aus dem Flugzeug. Das ist dummerweise immer wieder so nach vorne geschoben worden, weil es so anfassbar ist. Es besteht aus vielen anderen Elementen und da hat auch die Bundesregierung aus meiner Sicht schlauerweise gesagt, die führen wir weiter, weil die brauchen wir sowieso. Kampfflugzeug brauchen wir auch in Zukunft, aber wir brauchen vor allen Dingen den digitalen Anteil, die sogenannte Combat Cloud, also das, wo die Flugzeuge, aber auch die Schiffe und Panzer miteinander sprechen können und Daten austauschen können. Da ist Deutschland deutlich hinterher und hat sich auch durch das Einkaufen in ein anderes Flugzeug, nämlich die amerikanische F-35, in so eine gewisse Abhängigkeit begeben, von der wir früh gewusst haben, da wollen wir nicht lange drin bleiben, wir müssen jetzt aber mal.
Da klingt aber durch, dass Sie das Scheitern von FCAS gar nicht so als katastrophale Bruchlandung sehen, sondern vielleicht sogar als Befreiungsschlag für einen Neustart, richtig?
Ja, Ich würde es auch nicht Neustart nennen. Also ich wäre jetzt sehr, sehr vorsichtig. Das Projekt ist ein Blumenstrauß von unterschiedlichen Technologien. Und Sie können sowas sozusagen als ein, der Begriff FCAS ist so eine Art Hülle, in wo man viele Sachen drin entwickeln kann, die jede einzeln ihren Wert haben. Es geht ja auch darum, technologische Überlegenheit in unterschiedlichsten Bereichen weiterhin fortzuführen. Also die Grundlage deutscher und westlicher Streitkräfte bleibt immer noch die technologische Überlegenheit. Und ich glaube, da haben wir bisher auch kein besseres Bild, wie man das machen will, weil wir sehen, dass Masse und Kämpfen in Schützengräben halt eine sehr hohe Last für die Bevölkerung und für die Soldatinnen und Soldaten mit sich bringt. Also deswegen ist es hier, glaube ich, jetzt daran, sehr vorsichtig zu gucken, wie man die Lücke, die jetzt durch das so entsteht, wie man die eigentlich schließen kann und dann weitermachen kann. Denn wenn man das jetzt anhalten würde und das Rad neu erfinden würde, dann würde man vor allen Dingen in dem Augenblick das Steuergeld, das reingeflossen ist, aus deutscher Sicht quasi verbrannt haben.
Und so ist wahrscheinlich der Auftrag zu verstehen, an die Verteidigungsministerien in Berlin und Paris jetzt einen Plan auszuarbeiten, die Teile des FCAS-Programms zu retten, die eben rettenswert sind, wie Sie beschrieben haben. Sehen Sie da gute Chancen?
Ich bin erstmal positiv eingestellt. Ich sehe die Chancen. Ich habe jetzt noch keine Gelegenheit gehabt, vor allem auch mit den französischen Unternehmen zu sprechen, wie die das eigentlich sehen. Man kann natürlich auch sagen, die Bundesregierung sagt das jetzt erstmal, um ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen und der Rest des FCAS stirbt auf der Landstraße. Auch das ist eine Möglichkeit. Das kann sein, dass man sagt, okay, wir müssen, die Atmosphäre ist so vergiftet, dass wir uns daraus zurückziehen müssen. Ich hoffe, dass das nicht so ist, weil natürlich auch Frankreich erkannt hat, dass es einen großen Bedarf an der sogenannten Combat Cloud hat, sodass man hier, glaube ich, einen guten Grund hat, zusammen weiterzuarbeiten. Und letztendlich, das war ja auch ein Grund, warum man das auch gemacht hat, die Entwicklungskosten für solche Technologien sich einfach zu teilen.
Man ist also zur Zusammenarbeit gezwungen, schon aus Kostengründen, auch um die technologische, ja, den Vorsprung zu halten, sagen Sie. Aber ist das Ganze nicht trotzdem ein Beispiel gewesen jetzt für Kleinstaaterei in Europa? Also für die Dominanz nationaler Egoismen? Da geht es am Ende ja immer um geistiges Eigentum, um Standortpolitik und den Schutz der heimischen Industrie. So wirkt es doch.
Ja, wir bringen ja die Kleinstaaterei immer in Verbindung mit dem Unwillen der Regierung und vor allen Dingen auch der Militärapparate, auf die eigenen sehr nationalen Anforderungen zu verzichten. Ich glaube, das ist hier in dem Fall, weil man gesagt hat, okay, wir bauen zwei Flugzeuge, hätte man das gelöst und viele Technologien sind unabhängig davon, ob ich jetzt ein trägergestütztes Flugzeug habe oder ein Flugzeug, das auf einem normalen Flughafen landen kann. Also von daher sehe ich das nicht. Wir haben hier das interessante Beispiel, dass auch eine Industrie oder ein Unternehmen sagen kann, sorry, das ist für uns jetzt hier kein Business Case. Ne? Bei aller, also da braucht man keine Häme, sondern die sind auch ökonomische Akteure und rechnen sich aus, lohnt sich das für mich oder lohnt sich das nicht. Das heißt, diese sehr einfache Mythos, den uns viele Ökonomen erzählen, ja, ihr müsst einfach mehr kooperieren und dann wird das alles viel billiger. Das ist aus seiner Art und Weise eine sehr technokratische, ökonomisch-technokratische Sichtweise, die halt eben das Wesen von Rüstung außer Acht lässt. Und das ist, wir produzieren hier keine Konservendosen, keine Autos oder sonst irgendwas, kein Massengut, sondern es ist ein politisches Instrument und es fließen unheimlich viele politische Interessen damit rein. Deswegen sind solche Kooperationen immer erstmal schwieriger als in anderen Bereichen. Und in diesem Fall hat halt auch mal ein Unternehmen gesagt, sorry, für uns ist diese Kooperation so nicht sinnvoll, wir wollen das anders machen. Und da hat Airbus gesagt, da wollen wir dann eben nicht mehr mitmachen. Auch das kann man verstehen, weil dann im Grunde genommen ein vertraglich bereits abgesichertes Paket, also da haben Regierungen und Unternehmen gesagt, wie sie die Arbeit unter sich aufteilen wollen, das hat Dassault wieder aufgeschnürt oder aufschnüren wollen. Und das ist natürlich eine Situation, wo man sagen muss, sorry, das geht ja auch nicht. Also wenn man dazu Ja sagt, wo ist denn dann eigentlich das Ende bei der ganzen Geschichte? Ne? Also dann kommt die nächste Forderung. Das macht solche Kooperationen, ich sag mal, es macht sie unflexibel, dynamisch, man muss sich irgendwann an Verträge halten.
Wenn Akteure der Wirtschaft auch ein Bremsklotz sein werden oder gefährlich viel Macht bekommen in so einem Konstrukt, sind sie dann für stärkere staatliche Beteiligung?
Nee, nicht per se. Wir haben das ja auch nur in sehr wenigen Fällen. Also zurzeit ist es so, dass Deutschland ja bei dem Elektronikunternehmen Hensoldt mit eingestiegen ist, da aber eben um sicherzustellen, dass diese nationale Technologie souverän bleibt, dass wir ein Mitbestimmungsrecht haben. Wir haben das zweite Beispiel beim Panzerhersteller KNDS, der schon ein deutsch-französisches Unternehmen ist, wo der französische Staat mit drin ist, dass der deutsche Staat jetzt mit reinkommt, eben um seine militärischen Interessen, die wir haben, die zum Teil halt auch was mit der Rüstung zu tun haben, weiter umsetzen zu können. Das heißt, da geht es nicht nur um Panzer, sondern um eine ganze Konzeption, wie man eigentlich in Zukunft gepanzerte Gefechte führt. Und das will man sich nicht abschneiden lassen. Das ist, glaube ich, also in diesem speziellen Fall finde ich es absolut begründet. Ich sehe nicht, dass wir das jetzt im Flugzeugbau deswegen auch machen müssen und eine Verstaatlichung durchführen müssen. Ich bin im Prinzip der Ansicht, dass ein Staat ein schlechter Unternehmer ist. Und auch da ist Frankreich ein gutes Beispiel, denn außer Dassault hat Frankreich an vielen anderen Rüstungsunternehmen Anteile und dann fangen sie halt an und haben so einen Mix an Interessen. Der Staat ist auf der einen Seite derjenige, der die Regulierung erlässt. Er ist aber quasi auch in indirekter Art und Weise Arbeitgeber. So, und dann ist die Frage, behalte ich das Unternehmen, weil ich sonst Angst habe, dass mir die Gewerkschaft auf den Kopf steigt, oder aber behalte ich es, weil es wirklich militärisch sinnvolle Dinge für mich produziert.
Unternehmerisches Selbstbewusstsein gibt es durchaus auch in Deutschland. 8 deutsche Unternehmen haben sich ja in einem Call for Action, so eine Art Positionspapier, ans Kanzleramt und ans Verteidigungsministerium gewandt und Offenheit für internationale Partnerschaften gefordert. Die wollen also mit Partnern weitermachen. Warum ist die Partnersuche eigentlich so schwierig, wenn es um die Produktion eines Kampfjets der neuesten Generation geht?
Ich glaube, sie ist gar nicht so schwierig. Es gibt wenig Partner, das stimmt. Das ist ja auch so eine paradoxe Forderung, ne? Also wir haben auf der einen Seite die Forderung, nicht so viele Kampfflugzeuge zu bauen, was dann dazu führt, ne? Also liebe Ökonomen zugehört, dass sie quasi fast dann auf Wettbewerb durch viele Hersteller verzichten wollen. Ein Monopol bedeutet, sie zahlen mehr Geld für wenig technologische Innovation eigentlich im Grunde genommen. Und die Situation ist in Europa relativ einfach. Wir haben zurzeit die Franzosen mit Dassault, die ein Kampfflugzeug herstellen können, die Schweden, die es mit der Gripen gezeigt haben, und dann eine Konsortiallösung mit Airbus und BAE Systems und vielleicht auch noch Leonardo, die gemeinsam den Eurofighter hergestellt haben. Das begrenzt die Partnersuche, es sei denn, man geht jetzt entweder auf eine amerikanische Kooperationslösung oder auf eine amerikanische Kauflösung, oder aber man überlegt, ob man, ich weiß nicht was, die Südkoreaner fragt, ob man mit ihnen was zusammen macht. Es gibt einfach nicht so viele Hersteller in dem Bereich. Aber wir sind auch, glaube ich, jetzt erst am Anfang der Suche, und ich würde, glaube ich, nochmal unterstreichen, dass das eben kein nationales Konsortium ist, sondern dass all den Unternehmen klar ist, dass sie das in Kooperation mit anderen machen, weil das ja auch zum Teil schon internationale Unternehmen sind. Also die MBDA, die auch mit, glaube ich, in dem Konsortium mit drin ist, die jetzt diesen Brief da geschrieben haben, die haben 3 unterschiedliche Gesichter. Die haben ein deutsches, ein französisches und ein britisches Gesicht. Die Airbus ist auch ein internationales, europäisches Unternehmen. Also von daher würde ich immer noch sagen, wir haben da als Deutsche zwar den Reflex, dass deutsches Steuergeld in Deutschland bleibt und in deutsche Unternehmen fließt, aber diese Unternehmen sind eben nicht mehr rein national, schon lange nicht mehr.
Dann bleiben wir noch kurz beim Thema. Ein natürlicher Partner hätte natürlich auch Großbritannien sein können, aber die sind ja jetzt gebunden mit Japan und Italien in diesem Projekt Global Combat Air Program. Der Zug ist abgefahren oder beziehungsweise der Jet ist geflogen. Aber was ist mit dem Hersteller Saab, den Schweden, die den Gripen herstellen? Sie haben es angesprochen, ein neues NATO-Land, das im Militärflugzeugbau Erfahrung hat. Wäre das ein Partner?
Ich bin kein Ingenieur. Das würde ich erstmal vor die Klammer ziehen. Ich würde sagen, ja, da kann man jetzt gucken. Da gibt es natürlich jetzt gerade die Situation, dass, ne, wie das am Anfang einer solchen Liebesaffäre immer so ist, man tauscht ganz viele rote Rosen und Liebesbriefe hochparfümiert aus. Man hat aber auch noch nicht großartig zusammengearbeitet. Das ist ein sehr komplexes Projekt. An der Komplexität des Projektes hat sich noch nicht viel geändert. Das heißt, man wird sich, glaube ich, einen Weg suchen müssen, wie, wenn Saab das möchte und auch die deutschen Partner das möchten, auf der politischen und auf der industriellen Seite, wie man denn dann zusammenfinden kann, welche Teile Saab übernehmen kann und damit die Lücke schließt, die möglicherweise in Deutschland da ist. Das heißt, wir haben, wenn ich das so sage, 2 Seiten im Grunde genommen, die jetzt erstmal klären müssen, wie sie denn zusammenkommen und was sie denn eigentlich brauchen, also was die jetzigen verbleibenden Konsortialpartner des FKs brauchen und was Saab davon zur Verfügung stellen kann. Für Saab ist es interessant, weil sie zurzeit eben nicht an einem Kampfflugzeug der neuesten Generation oder einem Kampfsystem der neuesten Generation arbeiten. Also von da geht es auch aus einer unternehmerischen Sicht darum, den Anschluss an den globalen Markt nicht zu verlieren. Denn in Flugzeugen denkt man immer sozusagen in Dekaden. 2040 ist nicht weit weg und 2040, 2050 drohen halt dann technologische Überlegenheit durch die Entwicklungen, die zum Beispiel die Chinesen zurzeit machen.
So oder so, was immer die Lösung jetzt sein wird, bis zur Verfügbarkeit neuer europäischer Kampfflugzeuge könnte eine Art, ja, Fähigkeitslücke entstehen, und für Deutschland könnte die ja mit der Beschaffung zusätzlicher F-35-Jets
gefüllt werden. Also ich rede von dem Tarnkappenmeer Zweckkampfflugzeug Made in USA. Da gibt's aber dann wieder das Dilemma der technologischen Abhängigkeit. Wie sehen Sie das?
Wir haben von vornherein gesagt, die F-35, oder ich habe das gesagt, viele andere, glaube ich, sind da ähnlich eingestellt. Die F-35 ist eine Zwischenlösung, weil wir es verschlafen haben, eine Nachfolgelösung für den Tornado zu finden, der insbesondere der nukleare Träger ist und aber auch das elektronische Kampfführungsflugzeug der Deutschen ist. Das ist alles in die Jahre gekommen. Die F-35 bietet jetzt erstmal eine günstige oder eine zeitnahe Überbrückungsmöglichkeit. Man könnte das im Prinzip vertiefen, weil die F-35 noch viele andere Sachen auch kann. Die wird jetzt auch befähigt, nicht nur Erdkampf zu machen, sondern auch elektronische Kriegsführung zu machen. Und da wird sie nicht schlecht sein. Aber man hat eben die Frage, kriege ich tatsächlich die Ersatzteile aus den USA? Das ist keine Frage, die an den USA insbesondere hängt, sondern vor allen Dingen an der jetzigen Regierung und der Frage, wie sieht denn die nächste Regierung eigentlich aus? Und wenn Sie die wollten von Donald Trump, oder wir alle haben sie ja mitgekriegt, seitdem er wieder im Amt ist, wenn man das mitnimmt, dann muss man sagen, kann man nicht mehr davon ausgehen, dass die Amerikaner den sogenannten Security of Supply, also die Versorgungssicherheit der Systeme, die wir hier in Europa benutzen, so sicherstellen, dass wir, wenn wir es brauchen, von denen auch was bekommen. Das beste Beispiel sind die Patriots, wo die Amerikaner halt einfach eiskalt sagen, obwohl wir NATO nicht nur Partner, sondern Alliierte sind, das, was jetzt produziert wird an Patriots, das geht erstmal in den Golf. Das heißt also in andere Partnerschaften rein und wird nicht der NATO zur Verfügung gestellt oder der Ukraine. Und das muss man ganz klar sehen. Die Amerikaner haben, dafür haben wir auch andere Beispiele, haben immer erstmal sich selber und vielleicht auch andere bevorzugt, bevor sie gesagt haben, naja, wir haben da auch eine Verpflichtung den Alliierten gegenüber.
Ich will nochmal auf die Kampfjet-Technologie gucken und auf die Notwendigkeit. Auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin, da haben Deutschlands größte Defense-Startups neue Flugzeuge vorgestellt in diesen Tagen. Helsing und Quantum Systems setzen dabei auf unbemannte Systeme. Helsing enthüllte am Donnerstag eine neue KI-Drohne, die CA-1EA, Electronic Attack ist die Abkürzung. Sie soll gegnerische Flugabwehr lahmlegen und so den Weg für Kampfjets freimachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Mehrzweckflugzeug Pulse P-19 von Quantum Systems, das kann bemannt oder unbemannt geflogen werden. Sind das aus Ihrer Sicht die passgenauen Antworten auf eine europäische Fähigkeitslücke?
Sie sind Teil des sich verschiebenden Mixes. Also erstmal würde ich mal sagen, das haben wir auch im Panzerbau. Das ist jetzt etwas unfair, aber ich sage es trotzdem, das ist erstmal Pappmaché. Also ob die so funktionieren, wie der Hersteller es beschreibt, das wissen wir nicht. Man muss sich mal in die Unternehmenssituation reinversetzen. Wir reden hier über Unternehmen, die entweder noch überhaupt gar kein Produkt in Serie produzieren oder aber andere Produkte in Serie produzieren und natürlich jetzt unheimlich laut Werbung machen, weil sie in diesen Markt rein wollen. Das ist völlig klar. Das heißt, das ist erstmal Werbung, die hier läuft. Ja, das wird bloß nicht angesagt. Da ist es also immer berechtigt, mit großer Vorsicht reinzugehen. Aber im Prinzip kann man sagen, gibt es natürlich für bestimmte Aufgaben, die waren auch im FCAS schon so vorgesehen, dass die von Drohnen übernommen werden, also von unbemannten Systemen. Ja, auch gerade die elektronische Kriegführung ist natürlich was, wo sie ohne Gefahr für den Piloten eben eine Drohne vorausfliegen lassen können. Das ist im Prinzip kein schlechtes System. Was es eben nicht geben wird, ist so ein komplettes Kippen nach dem Motto, wir machen jetzt alles nur noch mit unbemannten Systemen. Man muss dabei auch ganz klar vor Augen haben, diese Drohnen, über die wir jetzt reden, da wird der Drohnenbegriff auf einmal sehr, sehr allumfassend oder schwammig. Die kleinen sogenannten FPV-Drohnen, die wir in Social Media sehen, die in Schützengräben rumfliegen und Soldaten töten, die sind günstig. Aber je komplexer das System, umso näher kommen sie eben dann schon wieder an die Anforderungen eines klassischen Kampfflugzeuges. Da sparen sie dann auch nicht mehr Personal, sondern wir betreiben ja schon Drohnen. Ne? Die Amerikaner betreiben auch schon seit Jahren Drohnen, die MQ-9. Das ist jetzt nicht so, dass das Flugzeuge sind, wo sie nur noch den Piloten haben. Die brauchen eine ziemlich große Crew drumherum, damit diese Systeme einsatzbereit werden. Die werden komplexer. Das heißt also, hier würde ich einfach raten, auch wenn man die letzten Jahrzehnte nimmt, das Reden über die Revolution, das so alltäglich geworden ist im militärischen Bereich, einfach mal etwas zurückgelehnter zu betrachten. Das ist Verkaufe, die da gerade läuft. Die Revolution in militärischen Angelegenheiten, die sind sehr selten eigentlich. Das sind Evolutionen, Verbesserungen, ist vor allen Dingen erstmal Kaufangebote.
Das heißt aber im Umkehrschluss auch, Sie glauben, dass die Bundeswehr auch in Zukunft weiterhin klassische Kampfjets brauchen wird.
Das glaube ich, ja, das ist so. Es gibt Aufgaben, die können outgesourced werden. Es gibt Aufgaben, für die wollen sie weiterhin auch einen Piloten haben, der quasi vor Ort die Entscheidung treffen kann. Das ist nicht nur eine ethische Anforderung. Das fällt ja bei dieser ganzen Debatte um Kampfdrohnen gerade hinten runter. Ich glaube, die Debatte wird dann irgendwann auch nochmal zurückkommen. Das läuft unter dem Begriff Man in the Loop. Also hat der Mensch noch welche Entscheidungsgewalt hat der Mensch eigentlich? Zumindest wenn es darum geht, andere Menschen zu töten. Denn darum geht es hier ja letztendlich. Das ist eine Anforderung, die wir bislang haben. Die beißt sich mit der Fähigkeit von unbemannten Systemen, sehr viel höhere technische Anforderungen und physikalische Anforderungen erfüllen zu können. Das heißt also, ein unbemanntes Flugzeug kann viel mehr Beschleunigungs-G-Kräfte aufnehmen, weil sie eben keinen Piloten haben, der ihnen bei 12G dann im Grunde genommen stirbt im Flugzeug, wenn sie das zu lange fliegen. Aber sie haben eben auch die Frage, wie gewährleisten wir denn eigentlich, dass die Dinger das machen, was wir machen wollen? Und wie reagieren wir auf Unvorhergesehenes? Denn auch ein Mythos, der jetzt gerade wieder befeuert wird, ist, wir hätten irgendwie komplette Sicht, wir hätten ein gläsernes Gefechtsfeld und wir wüssten, was in jeder Sekunde auf jedem Quadrat oder Kubikzentimeter des Gefechtsfeldes passiert. Auch das ist noch nicht der Fall.
Und das sehen wir ja auch im Iran, dass wir nicht jeden Quadratmeter kontrollieren können. Ich will den Blick einmal noch nach Brüssel schwenken. Die EU hatte sich ja zum Ziel gesetzt, immer mehr Rüstungsgüter über gemeinsame Initiativen auch zu beschaffen, um günstiger zu kaufen und um die Abhängigkeit von den USA zu verringern. Ist das aus Ihrer Sicht gescheitert?
Ja, das ist es. Das muss man leider so klar sagen. Das hat was damit zu tun, dass wir, also ich sage das auch mit einem gewissen, wie soll man sagen, einer Anerkenntnis. Ich komme aus einer Generation, wo sich viele Doktorarbeiten, auch meine, damit beschäftigt haben, wie man mehr Kooperation möglich machen kann. Und wir haben uns die Köpfe eingeschlagen an den Regeln, die in der Europäischen Union bestehen, die von vornherein und quasi schon immer die besondere Verbindung zwischen Krieg und Staat demonstriert haben. Nämlich, dass es eine Ausnahmeregel gibt von den Beschaffungsregeln. Überall da, wo nationale Sicherheit betroffen ist, muss man nicht das Günstigste beschaffen, sondern kann auch anders beschaffen. Das kennen ganz viele Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, als im jetzigen Artikel 346 des Vertrages über die Funktion der Europäischen Union, vorher Artikel 296. Das heißt, das gibt es eigentlich schon ganz lange. Und das ist ein Fels, den noch keiner von uns bislang geschafft hat, abzutragen. Das ist nicht nur gut, dass das so ist, dass dieser Fels da ist. Das muss man ganz klar sagen, weil er gibt einen enormen Freiraum für eben die Nationalismen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass die Europäische Kommission im kompletten Blindflug seit 20 Jahren ist, seitdem sie eigentlich in den Verteidigungsbereich rein will. Das heißt, sie weiß gar nichts über diese Industrie, über die sie redet. Sie hat keine Landkarte von, wer produziert hier eigentlich was? Was wird eigentlich gebraucht? Und wo engagieren wir uns dann eigentlich am besten? Das heißt, am Ende kommt man dabei raus, das ist das, was jetzt passiert, dass man sagt, okay, was können wir denn noch machen? Wir können Geld geben, indem wir Steuererleichterungen quasi geben und wir günstigere Kredite geben. Das ist das, was die Europäische Union zum jetzigen Zeitpunkt macht. Ob das effizient ist mit Blick auf die Waffen, die da beschafft werden, das steht auf einer völlig anderen Karte. Also von daher muss man sagen, das muss nicht das Ende aller Tage sein, dass man sozusagen jetzt völlig aufgibt und dem Nationalstaat kompletten Raum lässt. Aber auch mit Blick auf die Zeit, wir sind ja unter Zeitdruck erstmal eine gewisse Fähigkeit, eine militärische Verteidigungsfähigkeit herzustellen. In dieser Phase der nächsten 5 Jahre wird diese Europäische Union keine Rolle spielen. Ich glaube, es wäre sehr viel schlauer, über die Industrie nach der jetzigen Industrie nachzudenken und sich zu überlegen, wenn denn mal irgendwann so ein Grundgerüst von Rüstung da ist. Und da werden auch Fehler passiert sein. Da wird man sozusagen falsche Dinge oder Fehler der Vergangenheit vertieft haben. Wie machen wir ab da denn eigentlich weiter? Das ist, glaube ich, der Punkt, wo man wieder ansetzen kann. Aber auch Brüssel ist natürlich politisch getrieben und auch tagespolitisch getrieben. Die wollen eine Bedeutung haben und deswegen hören wir dann von irgendwelchen Summen, die aber im Grunde genommen Rechnungen ohne den Wirt sind. Also wenn Sie diese 800 Milliarden hören, das ist ja kein Geld, das die Europäische Union zur Verfügung hat, sondern dass man sich zusammengerechnet hat, dass das ausgegeben werden würde.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht ein gemeinsames Projekt, was super läuft im europäischen Kontext? Beim Beschaffen von Waffen, Munition, Rüstungsgütern, also haben wir heute schon irgendwas, was in der gemeinsamen Anstrengung gut funktioniert?
Ja, ich glaube, was besser funktioniert, auch wenn es jetzt nicht die wesentlichste Fähigkeit ist, dann ist es sicherlich im Bereich der Panzer, wo Deutschland sowohl militärisch als auch politisch den Rahmen bietet und damit auch eine gewisse, also Rückfallfunktion oder Führungsposition, wie auch immer, bietet und gleichzeitig andere Partner und deren Industrie mit einbindet. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Das ist nicht alles perfekt. Das gehört auch mit dazu. Wir reden ja auch über Heeresrüstung. Da hat jedes Land wirklich ganz starke Nationalismen. Also das aufzubrechen ist auch eine Frage von Jahren, nicht nur von Jahren, von Jahrzehnten. Also da ist das, was im Bereich schwere Kampfpanzer passiert, glaube ich, schon was, wo man sagen kann, da wird es harmonischer. Das ist noch nicht harmonisiert, aber es wird harmonischer über die Dauer. Ansonsten bin ich eher in der jetzigen Phase auf der Seite derjenigen, die sagen, was immer hilft, hilft in dieser Phase. Wir müssen erstmal fähig werden und wir werden dabei Dinge tun, die wir später bereuen werden oder korrigieren werden. Ich will ein Beispiel geben aus dem Ausland. Die Dänen, die auch immer gelobt werden, die neulich auch in der Studie gelobt wurden, interessanterweise, die beschaffen 9 unterschiedliche Luftverteidigungssysteme. Und das ist in dieser Studie gelobt worden, dass das ganz toll wäre. Und sagen muss, nee, sorry, das ist der logistische Albtraum, den sie haben. Warum ist das passiert? Weil die Dänen gesagt haben, wir müssen auf Gedeih und Verderb unseren Luftraum schützen. Und die Probleme, die wir dann in der logistischen Versorgung, Reparatur und diesen ganzen anderen Kram haben, das lösen wir später. Wir müssen jetzt erstmal sozusagen den Fight Tonight, also heute Nacht fertig, einsatzfähig zu sein, müssen wir erstmal sicherstellen. Und die Antwort auf die Frage, was müssen wir denn können und bis wann, das geben die Staaten immer noch sehr unterschiedlich. Das ist ein Teil des Problems sicherlich.
Herr Mölling, Sie kennen unsere Sendung. Hörerfragen spielen eine wichtige Rolle. Die letzte Frage kommt von dort. Ist eigentlich massive Aufrüstung alternativlos und muss wirklich jeder europäische NATO-Staat alle militärischen Fähigkeiten selbst haben?
Ist es alternativlos? Nee, also theoretisch nicht, praktisch schon. Also wenn Russland bereit ist, abzurüsten, ist das sicherlich eine Option. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir in 25 Jahren wieder abrüsten können. Aber wenn wir in die Geschichte der Rüstungskontrolle und Abrüstung reingucken, dann hat man als erstes mal aufrüsten müssen, um dem anderen klarzumachen, dass man es wirklich ernst meint. Und erst dann konnte abgerüstet werden. Alles andere, was wir zurzeit hören in dem Zusammenhang, ist eine reine Ideologie. Diese Nachrichten werden nicht von den Leuten verbreitet, die wirklich die Verhandlungen geführt haben und deswegen wissen, wie hart es ist. Das ist die Generation der Politiker, die danach gekommen ist und Rüstung als Kontrolle, als Ideologie betreiben. Die Frage, muss jeder alles haben? Nee, das muss nicht. Und das ist auch nicht so. Es gibt den Anspruch bei einigen Staaten, alles zu haben, aber Anspruch und Realität klaffen da sehr weit auseinander. Wir haben eine Arbeitsteilung vereinbart innerhalb der NATO, aber da sehen wir halt auch, dass diese Arbeitsteilung in dem Augenblick, in dem die wesentliche Schutzmacht und auch der Bereitsteller der wesentlichen Fähigkeiten, nämlich die USA, ins Wanken geraten und wir heute nicht mehr sagen können, wenn der Bundeskanzler bei Donald Trump anruft und sagt, wir hätten jetzt einen Artikel 5, ob die Amerikaner überhaupt noch kommen, dann sieht man natürlich auch, dass das eine Abhängigkeit ist. Das bestärkt natürlich die Nationalismen. Das bestärkt diejenigen, die sagen, wir müssen das alles national können, weil wir uns auf die USA, aber auch vielleicht auf andere nicht verlassen können. Und ich glaube, das ist die, wenn wir nach vorne gucken, die große Herausforderung, neues Vertrauen zu fassen in die Partner, mit denen man tatsächlich glaubt, mit denen werden wir im Zweifelsfalle gemeinsam kämpfen. Und jetzt versuchen wir erstmal gemeinsam Abschreckung zusammen zu organisieren. Und da wird Europa sich jetzt erstmal neu schütteln müssen, weil eben dadurch, dass die Amerikaner wegfallen, die Gewichte in Europa neu verteilt werden. Auch die Aufrüstung in Europa passiert ja nicht gleichmäßig. Da gibt es Staaten, die tun sehr viel mehr, vor allen Dingen die, die eine gemeinsame Grenze und eine gemeinsame Geschichte mit Russland oder der Sowjetunion haben. Und es gibt Staaten, die sagen, ja, das reicht schon alles. Also wenn sie am Mittelmeer wohnen, dann sehen sie die Welt, vor allen Dingen, wenn sie weiter westlich wohnen, mit ganz anderen Augen.
Gelassenheit durch Geografie. Wir werden das weiter beobachten. Gern auch wieder mit Ihnen. Christian Mölling, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit.
Vielen Dank an euch, Stefan. Und für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de.
Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind am Montag im schönen Wismar, wo wir um 18 Uhr in der Stadtbibliothek im Zeughaus die nächste Folge aufzeichnen. Mit unserem Gast Moritz Brake soll es vor allem um das Operationsgebiet Ostsee zwischen der NATO und Russland gehen, sowie um andere Fragen der maritimen Sicherheit. Einige Karten gibt es noch und Informationen dazu finden sich auf der Webseite der Wismarer Stadtbibliothek. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Astrid Korall. Und wer in der nächsten Zeit viel unterwegs ist und sich trotzdem gerne über die Fußball-WM informieren möchte, in der ARD Sounds App gibt es mehr als 60 Livestreams während des gesamten Turniers. Außerdem auch perfekt zum Aufstehen das WM-Update der Sportschau. Also gerne abonnieren den Podcast, wenn er gefällt. Und das geht natürlich auch mit unserem Podcast Streitkräfte und Strategien.